Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Heute mit einem besonders schaurigen, besonders blutigen und besonders gut inszeniertem Thema. Final Destination haben wir uns heute für diese Folge vorgenommen, weil jetzt seit 3 Tagen ein neuer Film in den Kinos startet. Aber zuerst möchte ich natürlich meine Gang begrüßen, mit der wir heute in dieses Franchise reinschauen. Im hohen Norden sitzt Anne-Dorette Ziems, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Hallo Anne.
Hallo.
Und im Süden von mir aus gesehen, in Jena, sitzt Physikdozent und Illustrator Dr. Henry Holland-Moritz. Hi Henry.
Hallo.
Ja, aber ihr seid nicht die Einzigen, die heute an dieser Folge mitwirken, sondern wir haben mal wieder einen Gast dabei und zwar einen, ja, guten Bekannten von mir. Der war bei meiner allerersten Circus of Science Show als Bühnengast dabei. Das ist Erik Christopher Straube und der kennt sich richtig, richtig gut mit Achterbahnen aus. Das wird also heute noch eine Rolle spielen und da freue ich mich schon sehr drauf, dass er dann nachher Teil dieser Folge ist.
Wird es eine Rolle spielen oder ein Looping?
Oh, oh. Den lasse ich drin.
Okay.
Ja, ihr Lieben, bevor es jetzt hier gleich splatterig losgeht bei uns, wie immer die Frage an euch: Was ist in der Zwischenzeit seit unserer letzten Folge bei euch so Cooles passiert? Was gibt's Neues? Anne?
Ich hoffe, ihr findet es nicht lame, weil ständig erzähle ich davon, wie wir hier renovieren. Aber wir renovieren immer noch und ich habe mein Studio noch ein bisschen mehr geupgradet. Über mir, okay, ist lame, weil es ein Podcast ist, ihr seht es nicht. Aber ich habe so eine Traverse mit neuen Scheinwerfern aufgebaut und ehrlich gesagt, das war auch gar nicht so einfach zu fixieren. Warte kurz.
Ja?
Warte kurz, irgendwas knackt da. Irgendwas.
Anne?
Ah!
Anne?
Ich höre Anne nicht mehr. Ich, warte mal, ich guck mal hier nach einem Kabel, ob das hier richtig drin steckt. So, ah!
Henry?
Ah!
Was ist denn jetzt los? Hä? Leute, ich hatte gerade eine ganz, ganz komische Vorstellung.
Okay.
Ich habe gesehen, wie irgendwas Schlimmes passiert ist. Anne, kannst du ein bisschen von deinem Studiolicht, kannst du da nochmal bitte gucken, ob alles fest ist?
Es ist alles fest, ja.
Und Henry, kannst du bitte nicht an deine Soundkarte fassen, bitte? Das wäre mir sehr wichtig, okay?
Okay, ich fasse hier nichts an.
Ich hatte gerade eine ganz komische Eingebung, dass was passiert. Können wir das bitte heute einfach, wir müssen das heute ganz normal durchziehen, okay?
Alles klar. Ich rück hier mal vorher selber noch ein bisschen weg.
Okay, sehr gut. Glück gehabt. Da sind wir dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen.
Gott sei Dank.
Deswegen jetzt nach diesem kleinen Laien-Theaterschauspiel nochmal die echte Frage. Anne, was gibt's Neues bei dir?
Wartet kurz. Was wollte ich erzählen? Ich bin so aufgeregt.
Ich habe gehört, du bist jetzt Doppelpodcasterin.
Ja, tatsächlich mache ich noch einen Podcast und es ist was ganz anderes als das hier, sondern es ist ein Raumfahrt-Podcast. Beim SWR kommt der in der ARD-Audiothek. Das ist cool, weil ich werde bezahlt, das zu machen. Möchte ich nochmal betonen. Kleines Achievement.
Anders als bei uns.
Ja, anders als hier. Das ist der Fun-Podcast, aber ist auch gut. Genau, Raumfahrt-Podcast mit neuen und alten Geschichten aus der Raumfahrt. Also hört da gerne mal rein in der ARD-Audiothek, wenn ihr Lust habt.
Cool.
Ja, packen wir euch in die Shownotes. Ich wollte es gestern beim Badputzen hören, aber mein Bad ist weiterhin ungeputzt. Ich habe es nicht geschafft. Es bleibt schmutzig, aber wenn es sauber ist, dann habe ich auch den Podcast gehört. Freue mich schon drauf. Henry, was war bei dir los?
Es ist Frühling und das heißt, die Kunstsaison geht bei mir wieder los. Ich war in Berlin bei einem Siebdruck-Workshop, was sehr, sehr cool war. Das ist eine Wissenschaft für sich. Es ging mit Vakuum und UV-Belichtung und nur so einem Zeug. Richtig geil.
Hä, cool, aber cool Siebdruck. Das heißt, wir können uns bald so Merch machen, dass wir selber drucken.
Ja, das wäre cool. Ich brauche jetzt nur noch so ein Labor.
Ja.
Oder so eine Werkstatt. Ey, es ist so geil, was es da alles gibt. Ey, es ist mega cool. Es ist so mega cool. Es macht so riesen Spaß.
Ich kann dir die bauen, hab ja jetzt auch hier
cool, die
Scheinwerfer. Super sicher.
Und letztes Wochenende war ich zusammen mit unserem gemeinsamen Bekannten Beetlebum bei einem Storytelling-Workshop mit Comics in Erfurt. Und nächstes Wochenende geht's zur Kunst wieder nach Köln. Hände und Füße zeichnen. Also,
wow.
Ab jetzt ist wieder jedes Wochenende Kunst angesagt. Jawohl.
Mir kam es ehrlich gesagt nicht so vor, als hätte die Kunstsaison bei dir jemals aufgehört.
Das stimmt. Aber die ganzen coolen Workshops, die kommen jetzt.
Ja, du hast im Labor gebastelt. Ich habe auch gebastelt. Ich weiß nicht, ob ihr es bei Instagram gesehen habt, aber ich habe mir einen Soundeimer für Star Wars Effekte gebaut. Also das haben wir hier schon in der letzten Folge live getestet, aber ich habe es noch ein bisschen geupgradet mit einer vollautomatischen, ja, kleinen Druckvorrichtung, die auf dieses Slinky draufhaut. Hier im Podcast habe ich ja selber draufgehauen, aber jetzt läuft das alles vollautomatisch und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu basteln. Es war, was man im Video nicht sieht, was man in keinem Instagram-Reel sieht, super viel Aufwand. Also auch wenn man diese ganzen Experimente-Videos von anderen Leuten guckt, du siehst halt immer den Effekt und denkst, ja cool. Aber es war wirklich stundenlanges Rumbasteln und Probieren. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war unfassbar aufwendig.
Das glaube ich dir. Und ich fand dieses zweite Reel, was du, glaube ich, gestern gepostet hast, ne? wo du zeigst, wie du das automatisierst, mega cool mit dieser Soundanalyse, dass du genau die Frequenzen des Blasters raussuchst, ja, wo das Teil darauf reagiert. Mega geil, mega geil. Übelster Fan.
Ich lieb's, wie bei euch beiden einfach immer Kunstsaison ist.
Ja, schon, ne?
Währenddessen muss ich mal gestehen, dass ich doch irgendwann mal dieses Häkelprojekt angefangen habe und seit Wochen befindet sich das auf dem Status, ist wieder komplett aufgerippelt worden und noch nicht wieder neu angefangen, wow, zusammen zu häkeln.
Schade. Aber du, weißt du, bis du wieder kalte Füße hast, ist auch noch ein bisschen. Also ein paar Monate hast du noch.
Das stimmt.
Dann lass uns doch mal aufmachen ins Franchise. Final Destination, das fing im Jahr 2000 an. Das sind also schon 25 Jahre, seit der erste Film raus ist. Habt ihr die Filme geschaut? Anne, wir wissen ja nun alle, dass du kein Horrorfilm-Fan bist, aber an dem Franchise kommt man eigentlich nicht vorbei, oder?
Ja, ich kenne das nicht. Ich kenne das gar nicht.
Wirklich nicht?
Ich habe schon mal den Namen gehört, aber ich kenne keinen Film. Und ich wurde hier wieder massiv überredet zu so einer Horrorfolge. Es hat mir schon gereicht, dass ich mir eine Szene angucken sollte. Hört ihr ja da nachher, worum es da geht. Ja. Habe ich schon genug von diesem Franchise.
Aber Henry, ich bin mir sicher, dass du mindestens ein oder zwei Teile davon gesehen hast.
Ich habe einen Teil mal nachts beim Durchseppen geguckt, aber ich muss ehrlich sein, ich kann mir das nicht angucken.
Echt?
Weil die Situation ist die, ich hatte meinen Motorradführerschein gemacht mit 16.
Mhm.
Und da hat mir ein Typ aus meinem Dorf damals, hat mir dann so einen zusammengefalteten Zettel gemacht und hat gesagt zu mir, ey, fahr mal bitte immer vorsichtig, ne? Und dann mache ich das auf und da ist auf diesem Zettel ein Ausdruck von so einem entstellten Typen, der einen Motorradunfall hatte, von rotten.com. Kennt ihr das noch?
Oh Gott, ja.
Übelst eklig. Und dann, das hat mich so schockiert. Und dann gibt's ja diese Szene mit diesen Baumstämmen in diesem Film, ne? Und der Typ hat wohl auch irgend sowas abgekriegt, ne? Und ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter, wie eklig, um Gottes Willen. Und habe übelste Panik geschoben.
Echt, ja?
Danach konnte ich mir solche Filme nicht angucken.
Aber du guckst ja Horrorfilme. Es kommt doch in fast jedem Horrorfilm irgend so ein Zermetzelungsding vor.
Ja, aber das ist dann so unrealistisch und so. Aber das war mir zu echt und deswegen kann ich da nicht ran.
Du willst mir sagen, dass die Final Destination Unfälle realistisch sind?
Auf jeden Fall.
Na gut, das werden wir ja heute im Detail werden wir das heute erörtern, ob das so ist. Also für mich ist Final Destination ja das längste und detaillierteste Arbeitsschutzvideo der Welt. Es zeigt dir einfach genau, was in welchem Bereich schiefgehen kann, wo du auf gar keinen Fall was positionieren und hinlegen darfst, dass kein Wasser an eine Steckdose kommen soll und so weiter. Also diese Verkettungen von Unfällen und Zufällen, die ist ja wirklich beispiellos. Aber wenn ihr jetzt, wie Anne und Henry, noch gar nicht so drin seid im Final Destination Game, dann gibt's hier an dieser Stelle wie immer noch mal eine kleine Zusammenfassung. Final Destination ist eine Horrorfilmreihe, die im Jahr 2000 begonnen hat und seit ein paar Tagen um einen sechsten Teil erweitert wurde, nach mehr als 10-jähriger Pause. Die einzelnen Filme folgen dabei alle dem gleichen Muster. Zu Beginn gibt es immer ein katastrophales Ereignis, Flugzeugabsturz zum Beispiel oder den Zusammenbruch einer Brücke, das für alle Beteiligten tödlich endet, an dieser Stelle aber zunächst nur als düstere Vorahnung vor dem geistigen Auge der Hauptfigur abläuft. Die Hauptfigur rettet nach diesem Blick in die Zukunft daraufhin mehrere Personen, die als Folge des Ereignisses eigentlich gestorben wären und durch das Eingreifen der Hauptfigur nun aber dem Tod von der Schippe springen. Der Tod, der in Final Destination teilweise als Kraft der Natur, teilweise aber auch als eine Art unsichtbarer Racheengel dargestellt wird,
versucht dann im Laufe der Handlung, sich die Überlebenden doch noch zu holen, dieses Mal aber mit viel brutaleren, blutigeren und unvorstellbaren Unfällen, sogenannten Freak Accidents. Dabei nutzt der Tod die absurdesten Verkettungen von Umständen. Hier ein Windstoß, dort ein umgekippter Wasserbecher oder unachtsam platziertes Objekt und schon fliegen gefährliche Gegenstände umher, explodieren Geräte oder rollen Lastwagen fahrerlos den Berg herunter. Die Spannung der Filme entsteht dabei nicht nur aus der Frage, wer als nächstes stirbt, sondern vor allem wie. Der Reiz des Franchises liegt deshalb auch viel mehr in der kreativen Inszenierung der Tode als in der tatsächlichen Hintergrundstory, denn die Listen, nach denen der Tod seine Opfer abarbeitet, ergeben von Film zu Film immer weniger Sinn. Final Destination ist deshalb vor allem eines: unterhaltsames Popcorn-Kino für die Fans von Splatter-Szenen, Spezialeffekten und schwarzem Humor.
Also ich bin ja riesen Final Destination Fan. Ich habe mir letzte Woche mit Genuss nochmal alle 5 Teile angeschaut und zur Preview des 6. Teils im Kino. Also der läuft ja jetzt erst seit Donnerstag, aber ich war schon am Samstag vorher in der Preview und habe mir das reingezogen. Und die haben genau das geliefert, was ich erwartet hatte. Ich wollte, also sie haben ja gesagt, dass sie für den 6. Teil, ne, damit das nicht immer alles gleich ist, so ein bisschen mehr Lore drumherum bilden, so ein bisschen Geschichte, so ein bisschen, warum macht der Tod das? Wie entstehen diese Listen und so? Und das haben sie alles überhaupt nicht gut gemacht, finde ich. Ist total lächerlich, aber was sie richtig gut geliefert haben, was ich wollte, war einfach abgetrennte Körperteile, zerstörte Köpfe, Blut, Organe überall. Also es ist feinstes Popcorn-Horror-Kino.
Klingt mega.
Und vor allen Dingen sehr lustig. Also teilweise auch mit Selbstironie. Das war schon sehr witzig. Habt ihr denn irgendwann schon mal so eine Sache gehabt, wo ihr sagt, das ist jetzt knapp gewesen bei mir, also wo ihr so ein Accident hattet, so ein Freak-Accident oder so, wo ihr sagt, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass mir das passiert ist?
Ich habe das fast jede Woche im Straßenverkehr, wenn ich mit dem Fahrrad durch Jena fahre. Also da passiert echt verrückte Sachen und ich hatte es einmal, das war wirklich sauknapp. Da bin ich über eine grüne Ampel gefahren und da ist halt jemand noch abgebogen, der war irgendwie Linksabbieger und ist ganz knapp hinter mir. Ich habe den gesehen, dass der kommt. Hab noch mal ordentlich in die Pedale getreten. Und ist der ganz knapp hinter mir so an meinem Fahrrad lang. Also ich hab den Wind von diesem LKW noch gespürt so.
Boah.
Oder von diesem Transporter und war erstmal total schockiert und hab den dann auch verfolgt. Ich wollte den dann aus dem Auto rausziehen. Ich habe aber nicht gekriegt.
Wow.
Leider. Aber das war sauknapp. Und da habe ich mir auch gedacht, wow, das wäre es jetzt wirklich fast gewesen. Ja.
Jetzt, wo du das gerade so sagst, ich wurde mal vom LKW angefahren, also auch wirklich angefahren.
Oh, krass.
Und das hätte, glaube ich, auch richtig schief gehen können. Das war in Berlin und das war so eine richtig klassische Situation. Ich auf dem Fahrrad, geradeaus LKW rechts abgebogen. Und dann ist da ja auch immer diese Zone, ja, wo die eigentlich sehen und so weiter, ja, und so weiter. Und es war auch so, wie im Film, das manchmal so dargestellt wird, gefühlt kriegst du das in Zeitlupe mit. Also ich habe gefühlt so aus dem Augenwinkel langsam gesehen, wie der kommt, aber man konnte nichts mehr machen. Also ich konnte nichts mehr machen und das ist nur gut gegangen, weil dahinter noch ein LKW war, der wie irre gehupt hat und dann hat der LKW dann halt gebremst. Aber er hatte mich schon umgefahren.
Oh, krass.
Und ich lag dann halt so, ich lag auch so ein Stück unter dem LKW.
Fuck.
Wahnsinn.
Ja.
Oh,
das war ein bisschen crazy. Hätte ich jetzt fast schon wieder verdrängt, wenn du das jetzt mit dem Fahrrad nicht gesagt hättest, dass mir das passiert ist. Wann war das? 2020.
Oh, wow.
Übelst krass.
Krass.
Dann hat er mir 500 Euro für mein Fahrrad gegeben, weil das kaputt gegangen ist dabei.
Wie gegeben? Hat er die dabei gehabt?
Ja.
Was?
Dabei gehabt. Und dann habe ich gedacht, dachte ich auch so, was ist das? Aber ich kann mir vorstellen, dass halt diese Spedition, es ist jetzt spekulativ, ne? Dass diese Speditionsfirmen denen halt so dieses Bestechungsgeld geben, damit deren Versicherung nicht explodiert.
Ja, ja, ja.
Also wenn da ständig so Versicherungsfälle sind.
Aber hast du da irgendwie Anzeige dann erstattet oder was? Oder?
Nee.
Also ey, ganz ehrlich, wenn der LKW einen überfährt, ey, also da würde ich das übelste Fass aufmachen. Was geht ab? Und der schmiert dich hier mit 500?
Ja,
was?
Keine Ahnung. Also irgendwie, das war ja quasi für das Fahrrad und das Fahrrad war nicht 500 Euro wert. Also
okay, man könnte sagen, leicht verdientes Geld. Ja. Und du wärst dabei fast gestorben.
Ich bin dann am nächsten Tag in den Lego-Laden gegangen und habe mir davon so ein richtig großes Lego-Haus gekauft. Übrigens das Lego-Haunted-Haus. Ich mag ja eigentlich gar kein Horror, aber es ist das Haunted-Haus. Das ist ein ganz cooles Lego-Set.
Das ist wirklich eine gute Final Destination-Geschichte, Anne. Das
ist sehr gut. Ja. Krass.
Und ich hatte es mal gehabt, ich habe mal bei einer Ich habe ja früher Hochzeitsmusik gemacht und war da mit einer Band unterwegs und dann habe ich ein bisschen viel am Buffet gegessen, weil das Buffet war immer sehr lecker und dann habe ich mir kurz vorm Auftritt so zwei Teller reingeschoben und dann ging es halt innerhalb von 20 Minuten auf die Bühne und beim Singen, wenn du ordentlich singst, dann singst du ja aus dem Bauch raus, ne? Also du spannst permanent die Bauchmuskulatur an und das heißt, ich hatte einen vollen Bauch. Und habe aber eine Dreiviertelstunde lang volle Latte meine Bauchmuskeln angespannt. Und das hat dazu geführt, dass quasi auch alle andere Muskulatur mit angespannt war, so im unteren Bereich. Und ich habe so ein schwaches Bindegewebe und ich hatte dann quasi, so einen Durchbruch vom Darm. Also ich hatte quasi eingeklemmte Hernie, nennt man das. Ja.
Oh Gott.
So ein Leistenbruch, genau, das, so heißt das, Leistenbruch. So, und ich habe das aber nicht gecheckt. Ich habe halt Bauchschmerzen gehabt durch dieses Drücken auf den Bauch und diese Bauchschmerzen haben halt diese eingeklemmte Hernie überlagert. So, und dann bin ich halt, musste das Konzert abbrechen, der Bassist musste für mich weiter singen und der hat jetzt nicht die schönste Singstimme gehabt, also das war echt schon katastrophal. Dann bin ich ins Hotel, habe im Hotel in der Lobby schön vor die Rezeption gekotzt und dann habe ich gesagt, könnt ihr mir bitte einen Krankenwagen rufen, weil es nicht ging. Und dann kam der Krankenwagen und dann haben die mich quasi ins Krankenhaus gefahren und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ich habe Bauchschmerzen und dann kam halt da so eine Assistenzärztin und die hat gesagt, ich hole meinen Kollegen, Moment, und dann hat die gesagt, Sie haben keine Bauchschmerzen, Sie haben ein ganz anderes Problem, Sie haben nämlich hier einen fetten Leistenbruch. Und dann haben die das sofort operiert. Das war nachts um 2.
Boah, krass.
Und dann am nächsten Tag kam der Arzt und er hat gesagt, Sie haben echt Schwein gehabt. Sie haben eine eingeklemmte Hernie. Also Sie haben Ihren Darm in diesem Leistenbruch, der war eingeklemmt. Eine halbe Stunde länger und wir hätten den, der wäre tot gewesen. Die hätten den entfernen müssen. Dann hätte ich so einen künstlichen Darmausgang gehabt.
Oh Gott.
Ja. Und die haben gesagt, wenn ich im Hotel länger, weil ich habe mich erst hingelegt, ja, und bin dann nur aufgestanden, weil die Schmerzen so krass waren. Und da hat der zu mir gesagt, wenn sie liegen geblieben wären und das irgendwie durch Alkohol oder was quasi ausgehalten hätten, dann wären sie dran gestorben.
Alter, wie krass.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Also, ich esse ja gerne und ich esse auch gerne sehr, sehr viel. Ne? Und aus der Story nehme ich jetzt auf jeden Fall was mit. Ich werde mich nie wieder überfressen.
Na, zumindest nicht dann volle Latte irgendwie Liegestütze oder Rumpfbeuge oder singen oder so machen. Ja.
Oh krass, wow. Okay, ja. Okay.
Aber wir sind anscheinend alle dem Tod schon mal von der Schippe gesprungen. Das geht den Personen, die wir heute besprechen, leider nicht so. Wir haben uns ein paar wirklich, wirklich schöne und exquisite Szenen aus der Final Destination-Reihe rausgesucht. Und damit würde ich sagen, auf geht's in den wissenschaftlichen Part.
Lasst uns eine Szene von vorne bis hinten durchsprechen, mal gucken, was da so passiert und wie realistisch oder auch nicht realistisch das ist. Und zwar geht es um Final Destination 5. Der Film ist von 2011 und es ist die berühmte Augen-OP, wo wir gerade so bei OPs waren. Übrigens, ich als Eingangsfrage wollte ich fragen, ob ihr schon mal operiert worden seid. Bei dir, Jack, wissen wir das ja jetzt. Not-OP ist schon passiert. Ja.
Aber diese Augensache ist schon auch Horror für viele, oder? Also diese Vorstellung. Weil ich habe ja auch, ich bin kurzsichtig und ich könnte es auch machen lassen. Ich habe da auch, wie alle anderen, irgendwie Schiss. Auch seit dieser Szene.
Ja, also ich habe die Szene nicht gesehen, ne? Ihr wisst ja, ich bin bei diesen Filmen vorsichtig, weil das ist genau das Ding, ne? Sowas kann einfach passieren. Und dann guckt man sich das an, denkt sich, oh, um Gottes Willen.
Und dann kriegt man das nicht mehr aus dem Kopf. Oh,
ja, genau. Also genau wie bei dir, ich bin auch kurzsichtig und hab da auch schon mal drüber nachgedacht, so das zu machen, aber nein.
Ich habe zum Glück 100% Sehkraft, wurde mal irgendwann, vielleicht auch jetzt nicht mehr, es wurde vor ein paar Jahren mal getestet. Man geht ja dann doch nicht so oft zur Kontrolle, wenn man eigentlich ganz okay sieht. Genau. Nee, genau, aber tatsächlich bei Final Destination 5 gibt es Olivia und Olivia, die macht genau diese Augen-OP, LASIK nennt sich das, oder LASIK, LASIK, es hat kommt natürlich von Laser, wo das Auge gelasert wird. Genau, sie liegt schon auf dieser Pritsche, wenn wir reinsteigen in die Szene. Auf ihrem Bauch hat sie so einen Teddybären. Fand ich auch erstmal witzig. Also keine Ahnung, ob das normal ist. Ich schätze mal eher nicht, dass man sich da aus so einem Regal mit verschiedenen Teddybären sich so einen Teddybären nehmen kann, so als emotional support. Dann schafft sie es irgendwie, weil sie total nervös mit ihren Händen ist, diesem Teddybären das Auge auszureißen. fand ich ein bisschen sad. Dann reißt du dem das Auge aus, fällt das Auge so runter. Genau, ihr wisst ja, wie es ist bei Final Destination. Da kommt immer eins zum anderen. Also später nochmal wichtig, dieses Auge. Und dann ist es irgendwie so, dass der Arzt, der sie dann operieren soll, dass er so ihren Kopf so richtig fett einklemmt in so eine Vorrichtung. Und das ist schon direkt die erste Sache, die bei dieser OP im realen Leben nicht passiert. Also man wird da nicht so fixiert, der Kopf wird nicht extra irgendwie eingeklemmt, damit man den nicht bewegen kann, sondern man muss tatsächlich es selber schaffen, den stillzuhalten, aber immer nur für ein paar Sekunden. Also wenn man diese LASIK-OP macht, dann ist der Laser auch nicht die ganze Zeit an, sondern immer für einen Moment. Und man muss das Auge so 10, 20 Sekunden schaffen, ruhig zu halten und den Kopf dann eben auch. Diese LASIK-OP, was macht die eigentlich? Können wir vorweg vielleicht einmal sagen. Die bearbeitet die Hornhaut, also die macht so einen Schnitt in die Hornhaut. Das ist halt, wenn man diese Hornhautkrümmung hat, kann man das damit eben beheben lassen, dass man da so ein bisschen drin rumschneidet, damit dann eben man wieder normal sehen kann.
Also brennt das weg, ne? So die oberste Schicht quasi.
Sie liegt da mit ihrem Teddybär, ist irgendwie ready, ihr Kopf wurde fixiert. Dann auch, das ist auch irgendwie unnormal eklig, oder wenn man das von außen anguckt, dann wird das Augenlid so aufgerissen. Das passiert natürlich auch in echt, weil klar, du kannst nicht blinzeln, sonst funktioniert diese ganze Sache nicht.
Also es wird in so eine Vorrichtung gespannt, ne?
Ja, genau. Genau wie so eine Klammer. Ja,
so. Und habe ich ein Interview mit ihr gesehen, dass sie das auch wirklich unangenehm fand, weil das ist wirklich echt. Also das haben die mit der Schauspielerin wirklich gemacht und das fand sie super nervig beim Dreh.
Ja, das glaube ich. Oh Gott, furchtbar. Ich hoffe, sie wurde gut bezahlt für diesen Dreh. das ist schlimm. Und ich glaube, das Problem ist, oder warum man selber auch bei dieser Augengeschichte so, keine Ahnung, so Angst hat oder vielleicht nicht Angst, aber irgendwie Sorge davor. Am Auge ist man ja auch so empfindlich. Also ich finde, es ist ja auch schon komisch, sich selber irgendwie ins Auge zu fassen, geschweige denn, dass andere dir ins Auge fassen, weil das einfach so eine super sensible Stelle ist. Da ist man nochmal irgendwie anders, als wenn man eine andere Art von Behandlung irgendwie machen muss. So.
Eine Episode am Rande, eine Kommilitonin von mir im Studium, die hatte mal irgendeine Infektion im Auge und die mussten ihr ein Mittel in den Augapfel spritzen. Die hat eine Spritze in den Augapfel bekommen. Wo du gerade sagst, empfindlich und so. Ja.
Oh, das wird ja immer schlimmer hier.
Oh Gott. Oh. Ich frage mich echt, wo kommst denn du nur mit diesen Geschichten her? Warum?
Wie kommt das? Er hat die halt erzählt. Ich fand's einfach krass.
Dass du so viele Leute kennst, denen so viele abgefahrene Sachen passieren. Oh, krass.
Aber jetzt fällt mir auch gerade ein, es gab doch auch mal diesen Trend, dieses Eyeball-Licking.
Ja.
Dass man sich gegenseitig so das Auge ins Auge leckt. Das ist ewig her. 10, 15 Jahre, als das cool war. Und dann hatten die doch alle Bindehautentzündungen hinterher, die das gemacht haben. Ja, wie auch immer. Das nur am Rande. Anderer Funfact, der aber nicht mit einer Person zusammenhängt, der irgendwas Komisches im Auge passiert ist. Tatsächlich gibt es auf richtig vielen Websites von so Augenkliniken, vor allem in den USA, die halt diese Laser-OPs anbieten, gibt es so Artikel, die das debunken, also die auch diese Szene, so wie wir das jetzt machen, die so debunken, was da passiert, weil die sich auch dachten, scheiße, das ist voll die Anti-Werbung für uns, dass jetzt hier in diesem Film jemand quasi fast drauf geht vom Augenlasern und dann haben ja noch weniger Leute Bock zu kommen, aber wo doch eh schon eigentlich alle Angst davor haben, sich die Augen lasern zu lassen. Genau, also es gibt super viele Augenkliniken, gerade in den USA, die da extra so richtig lange Artikel online haben, wo man nachlesen kann, was bei denen genau passiert und wie sie es machen und warum man sich nicht so große Sorgen vielleicht machen muss. Genau. Obwohl, und das kann ich jetzt auch einmal sagen, also natürlich geben wir hier überhaupt keine medizinischen Ratschläge und so weiter und so weiter.
Ja, safe.
Diese OP, die ist relativ kurz und relativ erfolgreich, aber natürlich kann es da auch Nebenwirkungen geben. Also wer das machen will, auf jeden Fall noch mal vorher Gedanken drüber machen. Aber nicht auf Basis von Final Destination. Genau. So, sie liegt auf der Pritsche mit ihrem Teddybären und dann hat der Doktor ihren Kopf fixiert, ihr Lid irgendwie aufgespreizt, sie sieht jetzt schon panisch aus, der Laser hat noch nicht mal angefangen, irgendwas zu machen. Dann blättert der Arzt in irgendwelchem Papierkrams rum und sagt, Olivia, halt, stopp, diese Dokumente, die ich von dir habe, die sind irgendwie unvollständig. Ich muss mal kurz den Raum verlassen.
Das ist wirklich.
Da haben wir direkt das nächste Szenario, was nicht passieren wird. Du wirst nicht allein, du wirst nicht angeschnallt auf so einer Pritsche mit deinem Augenlid aufgespreizt und alle verlassen den Raum und du bleibst dann da einfach so liegen. Also auch das würde während dieser OP nirgendwo passieren. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich wären da sogar noch mehr Leute anwesend, als halt nur der eine Arzt, der dich dann operiert. Genau, er geht also raus. Was wir als nächstes sehen, ist der Anfang einer unschönen Kette von Ereignissen. Und zwar sehen wir in der Ecke vom Raum so einen Wasserspender. Also einer von diesen, wo diese Flasche so kopfüber ist und man kann sich dann da so Wasser rausziehen in so einen Becher. Und oben auf dem Wasserspender steht ein voller Wasserbecher. Und dann blubbert das so in diesem Wasserspender und dann kippelt der Becher. Und dann kippt der Becher um. Worauf kippt der? Auf die Steckdose, wo anscheinend der Laser eingesteckt ist. Es zischt einmal kurz irgendwie Kurzschluss. Keine Ahnung, in welchem Szenario diese Arztpraxis dachte, es wäre eine gute Idee, keine Sicherung zu haben für ihren Strom, den sie da irgendwie benutzen.
Hey, es sind die USA.
Ja, genau. Also im Prinzip schon wäre es eigentlich da vorbei. Also eigentlich könnte diese Szene auch da vorbei sein, aber das ist sie nicht, sondern dann overpowert irgendwie der Laser. Wir sehen so eine Anzeige, wo die Laserleistung 4,7 Milliwatt beträgt und so richtig fett steht da schon drüber, damit wir uns schon Sorgen machen. Do not exceed 5 Milliwatt. Und was passiert? Natürlich exceedet das Ding 5 Milliwatt. Es geht höher, höher. Ich glaube, das Letzte, was wir sehen, ist irgendwie 8 Milliwatt oder so. Also es geht wahrscheinlich dann hinterher noch ein bisschen höher. Olivia auf ihrer Pritsche bekommt langsam Panik, versucht irgendwie zu diesem Notausschalter zu kommen, weil natürlich gibt es in diesem Raum auch eine fette Fernbedienung mit so einem Big Red Button, wo Emergency Off draufsteht. Aber sie schafft es nicht so gut, danach zu greifen. Dann geht der Laser an. Und der Laser ist ein roter Laser und sie hat offensichtlich Schmerzen, also der geht an, sie hat Schmerzen, versucht irgendwie, ihr Auge blutet, versucht sich irgendwie so wegzuwinden, dann hält sie irgendwie so die Hand vor ihr Auge und dann lasert der Laser mit seinen 8 Milliwatt lasert in ihre Hand rein. Und
durch die Hand durch,
halt so
ne?
Macht er halt so eine Spur, ja durch die Hand, genau, durch die Hand durch. Und genau, hier pausieren wir nochmal ganz kurz die Szene. Die Laser, die eingesetzt werden bei dieser Art von Laser-OPs, die sind erstmal nicht rot. Das sind UV-Laser, also eigentlich sieht man die gar nicht. Ich hatte ja eben schon angedeutet, der Laser ist nicht die ganze Zeit an. Also nicht so wie da, der geht einmal an, ist irgendwie rot und dann strahlt er dich permanent an. Sondern das Ganze, also generell dieses Prozedere dauert so ungefähr 10 Minuten pro Auge. Aber du musst immer nur 10 bis 20 Sekunden dein Auge stillhalten und quasi in den Laser gucken.
Und der schaltet doch auch automatisch ab, wenn du nicht richtig guckst, also wenn dein Auge irgendwie zur Seite guckt oder so, ne?
Ja, genau. Die haben da so ein Eye-Tracking-Verfahren irgendwie dran gekapselt. Und wenn du wegguckst, dann geht der automatisch aus. Es gibt so zwei verschiedene Arten von Laser, die dafür benutzt werden. Und der eine ist so ein Femtosekunden-Laser. Das heißt, der macht so Pulse, die immer so Femtosekunden lang sind.
Das sind 10 hoch minus 15 Sekunden.
Wow.
Also eine 0,15 Nullen und dann erst die Zeit.
Eine Trillionstel Sekunde.
Genau, also das eine ist dieser Femtosekunden-Laser und das andere ist der Excimer-Laser. Und jetzt nochmal zu diesen 5 Milliwatt, die das nicht exceeden sollte. Der Femtosekunden-Laser arbeitet so in 1 bis 10 Milliwatt-Bereich und dieser Excimer-Laser sogar 200 bis 500 Milliwatt. Also das ist jetzt, das ist trotzdem noch wenig genug, um damit die Hornhaut zu bearbeiten, ohne dass man eigentlich damit eine Hand durchschneidet. Ich meine, wir müssen uns das so vorstellen, der Laser, der soll ja einen Schnitt in die Hornhaut machen, aber ist natürlich so präzise und so krass fokussiert, dass der das in so einem Mikrometerbereich da was wegschneidet, ohne was da drunter zu treffen. Das heißt, nie im Leben würde der natürlich die Haut durchschneiden. Es ist natürlich nicht so, also es gibt Laser, die könnten theoretisch auch Gewebe durchschneiden. Ne? Das kommt natürlich schon auf die Leistung an, aber bei diesen Lasern ist das jetzt nicht so. Mal so als Vergleich übrigens, so Laserpointer, die haben so bis zu 1 Milliwatt ungefähr immer. Und auch da sagt man ja schon, nicht reingucken, das kann die Augen schädigen. Also das wird dir da nicht die Netz, das wird dir da nicht die Hornhaut quasi wegschneiden, wenn du da reinguckst, sondern das macht eher so Schäden auf der Netzhaut, ohne jetzt da reinzuschneiden oder so. Aber trotzdem nicht in den Laserpointer gucken. Genau. Aber das nur mal so als Vergleich. Also der hat so bis zu 1 Milliwatt sind die meistens zugelassen.
Und das hat ja auch wirklich was mit dieser, ich sag mal, Einwirkzeit zu tun. Also wenn du einen Laserpointer guckst, dann hast du ja schon eine Sekunde reingeguckt. Und wenn du eine Femtosekunde hast und dann rückt der zur nächsten Stelle, dann ist das natürlich was völlig anderes.
Ne? Also das sind ganz, also das sind auch nochmal anders fokussierte Laser, die da eingesetzt werden für solche medizinischen Zwecke. Mhm. Aber wie gesagt, also es gibt das, es gibt ja sogar auch Laser für die Haut. Also es gibt auch so Laserverfahren, wo diese obere Hautschichten abgetrennt werden mit dem Laser. Also entweder, weil du willst, dass du irgendwie jünger aussiehst oder das Tattoo entfernen willst. Genau. Also die Wattzahl ist entscheidend, aber es passieren nicht magisch schlimme Dinge bei 5 Watt, zumindest nicht bei dieser Art von Lasern, die bei der Augenlaser-OP zum Einsatz kommen. Und auch wieder bei dieser Szene, ne? Das exceedet diese 5 Milliwatt. Anstatt dass das sich dann von alleine abschaltet, kommt dann irgend so ein Warnton. Und dann war's das. Und dann geht's einfach weiter. Der Laser erst in ihr Auge, dann irgendwie in die Hand. Dann schreit sie ja und dann hören die das irgendwie draußen. Dann kommen die anderen panisch reingelaufen. Sie hat nämlich dann doch noch geschafft, sich zu befreien. Also sie stirbt nicht durch diesen Laser. So viel dazu. Sie befreit sich da irgendwie trotzdem draus. Und dann kommen die anderen in den Raum, sehen sie noch kurz so und in dem Moment, und wir hatten es gerade mit dem Teddybär, stolpert sie über dieses Auge vom Teddybären, was sie abgekratzt hat. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber auf einmal fällt sie dann aus dem Fenster.
Aber durch die Glasscheibe, ne? Also das ist auch diese Glasscheibe ist aus Zucker und sie bounced einmal dagegen und sofort zerbricht die.
Wie in jedem guten Film ist das auch so eine Femtometer dicke Scheibe, wo man dann sofort durchbricht und am Ende des Tages stirbt sie einfach durch Gravitation und nicht durch den Laser.
Und das grande Finale dieser Szene ist ja dann noch, dass quasi beim Fallen ihr das Auge trotzdem noch rausfällt und auf die Straße kullert und dann fährt noch mal ein Auto drüber.
Ja, vor allem, ich hab, als sie sich dann das Auge so gehalten hat und dann die ganze Zeit so help me war, habe ich auch schon gedacht, hä, ist das Auge jetzt lose? Also ich hab mich in dem Moment schon gefragt und ja, offenbar war es lose.
Der Laser hat es hinten lose geschnitten.
Genau. Ja.
Schön abgetrennt.
Ja, schade, Olivia.
Tja, was soll man da wissenschaftlich sagen, ne? Wir würden gerne ein Auge zudrücken bei dieser Szene, aber Final Destination hat ja, wenn man es so runterbricht, 2 Horror-Grundpfeiler. Also zum einen diese sehr detaillierten Splatter-Sequenzen, wo Körper zerquetscht und zerteilt werden, wo Augen rausfallen. Und irgendwie alles in der absurdesten Kombination miteinander arrangiert wird. Also ich finde, das sind ja schon so richtige Rube Goldberg-Maschinen. Kennt ihr das? Wenn so ein Bleistift rollt und dann so ein Lego-Stift ankippt und dann fällt
das. Ich liebe das.
Super cool.
Ich gucke das auch super
gerne. So wie Domino Day.
Ja, genau. Genau. Und genauso läuft das ja bei Final Destination, wo ich mich eigentlich jedes Mal frage, warum macht der Tod das so kompliziert? Warum haben die nicht alle einen Schlaganfall oder werden halt vom Auto überfahren? Weißt du, das ist unnötig komplex so.
Der knubbelt gern.
Die Kreativsaison hat angefangen.
Ja, auch für den Tod. Genau. Ja, also so, das ist so die eine Grundsache, die da immer vorkommt. Und zum anderen haben wir ja irgendwie gerade schon gemerkt, das spricht so Urängste an. Ne? Also der erste Teil, das ist ja Flugangst, ja, der Klassiker, Flugzeug stürzt ab. Höhenangst kommt auch mit vor, dann eben auch so, ne, Operationsangst, Augenlasern, das ist ja auch irgendwie so, was irgendwie tief in uns drin steckt. Und der dritte Teil startet mit meiner Lieblingsszene, nämlich mit der Achterbahnszene. Und ich kenne halt diesen Respekt vor den Fahrgeschäften halt auch total gut. Ich fahre das übelst gerne, ich liebe diesen Nervenkitzel, aber jedes Mal, wenn ich drin sitze, denke ich wirklich, haben die jetzt hier alle Bolzen festgezogen? Ihr macht das komische Geräusche. Wie geht's euch da? Könnt ihr Achterbahn fahren? Habt ihr auch solche Gedanken?
Ich kann das gut fahren. Also ich hab da keine Angst. Ich war aber einmal auf einem Riesenrad in Brüssel und da gucke ich oben an dieses Ding, wo diese Gondel festgemacht ist und da sprüht ein Funken raus. Und da habe ich kurz gedacht, was? Okay, ja, da kam ein Funken raus.
Soll das so sein?
Genau, da habe ich mir gedacht, ist das so? Ist es Teil der Experience hier? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hoffe, ich komme wieder runter.
Und was war's?
Ne, weiß ich nicht, das war ein offenes Kabel oder sowas.
Alter.
Und da kam halt immer mal so ein paar Funken raus. Ja.
Was? Ja, ja. Und dann fährst du da mit und das wäre, da werde ich den Notausdrücken.
Ich hab's erst gesehen, da saß ich schon drin.
Ach, oh, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja dann auch wirklich wie bei Final Destination.
So, und ich bin dann raus und hab gesagt, ey Leute, hier, guck mal, da ist irgendwas, stimmt da nicht.
Oh Gott.
Das war gruselig, ja. Aber Achterbahn finde ich super cool, habe ich eigentlich keine Angst.
Ich fahre auch gerne Achterbahn, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man wird ja auch nicht jünger und mir wird schneller schlecht. Also das wird gefühlt immer ein größeres Problem. So Schiffschaukel und so kann ich schon grundsätzlich gar nicht fahren. Und bei Achterbahn, also kommt halt immer so drauf an, aber irgendwann ist es so zu viel. Und ich muss auch sagen, es wird ja auch immer craziger auf so Achterbahnen oder in so Freizeitparks. Ist ja auch irgendwie klar, die müssen ständig was Neues bauen, sich gegenseitig irgendwie übertrumpfen. Und so ultra gerne jetzt diese Achterbahn, wo man so irgendwie dann 90 Grad runter und so, fahre ich irgendwie auch nicht. Also ich mag Achterbahn, ich mag auch Looping, aber nicht völlig abgespaced irgendwie.
Also ihr habt völliges Vertrauen in diese Geräte. Ihr sitzt da nicht drinne und denkt, oh, klappert das hier oder so.
Also in Deutschland guckt der TÜV danach. Und da sage ich mal, die Leute sind gründlich, weil sie sind es immer bei meinem Auto.
Ja.
Deswegen,
okay.
Deswegen vertraue ich da.
Sehr gut. Aber wenn wir jetzt auf diese Szene schauen, dann kann man natürlich sagen, das ist natürlich alles ultra krass auf die Spitze getrieben. Ja? Also da passiert wirklich alles, was passieren kann. Räder fallen ab. Ein Wagen entgleist oder mehrere Wagen entgleisen, Leute fallen raus, die Schienen brechen auseinander, sie bleiben im Looping stecken. Deswegen habe ich für meinen Part Erik rangeholt, Erik Christopher Straube, der war als Kind schon viel in Freizeitparks unterwegs, hat da seine Liebe dafür entdeckt und hat dann erstmal Kulturwissenschaften und Theater- und Filmregie studiert und hat dann aber später und jetzt auch sein Hobby zum Beruf gemacht. Erik hat mehr als 15 Jahre Freizeitparks beraten. Er hat lange bei Karls Erlebnisdorf gearbeitet und ist jetzt Geschäftsführer vom Panoramapark im Sauerland. Das heißt, er hat jetzt quasi seinen eigenen Freizeitpark.
Cool.
Krass.
Das ist schon ziemlich cool.
Geil.
Und er hat mir heute nochmal eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Die bauen da jetzt heute, in diesem Moment, wo wir die Aufnahme machen, gerade eine Achterbahn auf. Weil dieser Panoramapark Sauerland, der wird gerade umgebaut. Das war so ein Wildpark und jetzt wird es ein Wild- und Erlebnispark. Die bauen zum Beispiel den größten und höchsten Rutschenturm Deutschlands. Der soll da im Herbst eröffnen.
Oh, ich liebe Rutschen.
Ja, ist geil, ne?
Ja.
Und Erik hat aber gesagt, wenn ich hier Parkchef bin, dann gibt es natürlich auch eine Achterbahn. Und das heißt, die fangen heute an, die Achterbahn da aufzubauen. Fand ich super, super witzigen Zufall. Erik ist nämlich ein absoluter Freak, was Achterbahnen angeht. Schätzt mal, wie viele Achterbahnen er in seinem Leben schon gefahren ist.
Wahrscheinlich ist er
70.
Alle schon gefahren. Nee, 70 ist, glaube ich, viel zu wenig. 500.
Es sind 1442 Achterbahnen in 449 Parks, 26 Ländern auf 5 Kontinenten.
Alter, Erik und ich so 70. Das fand ich auch schon viel.
Oh, krass. Wow.
So, damit okay. Wissen wir also, Erik kennt sich bestens aus und kann uns hier gute Auskunft geben. Die Achterbahn im Film, die wir sehen, die heißt Devil's Flight im Film. Die gibt's nicht in echt. Sie wurde für den Film so genannt. Sie ist eine Kombination aus mehreren Bahnen. Nämlich zum einen eine Achterbahn, die heißt Corkscrew. Die steht im Playland Vancouver, beziehungsweise stand. Die wurde 2018 geschlossen. Das ist das, also Corkscrew heißt wirklich Korkenzieher. Das sind diese quasi fast horizontalen Schrauben, die du machst, ne? Also sind keine Loopings, sondern so, wo du dich so horizontal drin drehst. Und dann haben sie das ergänzt mit Loopings von der Achterbahn Viper. Die steht in Kalifornien. Und natürlich noch jede Menge CGI. Und ich habe Erik erstmal gefragt, ob diese Kombination, ob dieser Aufbau an sich realistisch ist.
Ist total sinnvoll. Kann man solche im Heidepark sowieso fast genauso fahren. Da haben wir eine sehr ähnliche Anlage. Die hat erst zwei Loopings und dann kommen nach einer Kurve die beiden Kurvenzieher. Also einfach nur das Layout, was man hier halt sieht, ist eben sehr kompakt. Es hat ja so einen Kirmesplatz, so eine kleine Anlage. Das gibt's auch groß gestreckt. Und das ist eine total logische Abfolge. Man muss einfach in der Achterbahn immer vom höheren Element aber zum niedrigeren Element fahren. Also erst die Loopings, dann die Kurvenzieher, dann eine kleine Helix und dann ist die Bahn zu Ende. Ja.
Ja, könnten wir also hier auch bei uns haben. Kleine Final Destination Tour.
Aber Heidepark war ich auch schon mal.
So, wenn wir jetzt aber schauen, wie realistisch die Fahrt an sich ist, kann man erstmal sagen, Erik selbst ist auch schon ein paar Mal stecken geblieben. Er hat gesagt, das gehört einfach dazu, wenn man Achterbahn fährt.
Vor allem, wenn man 1400 fährt, dann muss ja einfach alles passieren.
Im Looping stecken geblieben.
Nee, im Looping ist er nicht stecken geblieben, sondern auf der Strecke. Und er hat aber gesagt, an sich ist das überhaupt nicht schlimm, denn das ist ein Sicherheitsmechanismus. Also Achterbahnen schalten sich bei Fehlern ab. Das ist also sinnvoll, dass die stehen bleiben. Das heißt, wenn du in der Achterbahn stecken bleibst, ist das gut. Das ist also nichts Schlechtes. Damit eben genau nicht das passiert, was wir bei Final Destination sehen. Denn da ist es ja so, es passieren massive Fehler und das Ding rast einfach komplett weiter mit übelstem Speed. Und da können Erik und ich euch gleich mal die Angst nehmen. Also das würde so nicht passieren. Ja, also da spielt das rein, was du, Henry, erzählt hast vorhin. Ne? Also im Straßenverkehr ist das Risiko so viel höher als in Flugzeugen oder Achterbahnen, wo man ja irgendwie immer so ein gefühlt höheres Risiko dabei hat. Ja. Erik sagt aber auch, wenn man jetzt so nach Murphy's Law geht, ja, oder eben alle Wahrscheinlichkeiten mit einbezieht, dann muss man, gerade wenn man so eine Achterbahn plant, alle unmöglichen Szenarien mitdenken. Und deswegen lass uns jetzt mal kurz durchgehen und checken, welche Sachen, die in der Szene da gezeigt werden, vielleicht passieren könnten und welche eher nicht. Nummer eins ist, dass es damit losgeht, dass diese Teenager-Gruppe in die Achterbahn steigt und ein so ein Dulli hat halt so einen Camcorder dabei, weil er irgendwie zwei Mädels vor ihm filmen will. Also ganz schöner, ekliger, schmieriger Typ. Und dieser Camcorder wird nicht entdeckt und bei der Fahrt fällt er runter und fällt so blöd, in Anführungszeichen, runter, dass er sich beim Fallen einmal um die Achterbahnschiene wickelt mit dem Gurt. Also der Camcorder verfängt sich in der Schiene und steckt dann auf der Schiene fest. Dann fährt die Achterbahn drüber und dieser Camcorder sorgt dafür, dass unter der Achterbahn, das sind so hydraulische Schläuche, die diese Bügel sichern, ja, dass die abreißen.
Oh, und da bist du nicht angeschnallt.
Genau, die sind nicht angeschnallt, die Bügel gehen auf und die Achterbahn kriegt dann noch so einen Schlag weg und gerät ja so ins Schlingern. Erik hat eine absolut krasse Story dazu mitgebracht, gibt aber erstmal eine Entwarnung, weil er sagt, selbst wenn der Camcorder sich jetzt um diese Schiene wickelt, für den Achterbahnwagen ist so ein Camcorder absolut kein Hindernis.
Das Ding würde einfach komplett zerklöppelt werden. Es würde einfach ein Teil zerfliegen. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, dass das erste Rad vorne eine Delle bekommt. Vielleicht dieser Achterbahnräder ist immer bezogen mit verschiedenen Plastikschichten, je nachdem, wie hart die Bahn fahren sollen. Die kann man von hart bis weich wählen. Dass die vielleicht einen Schlag bekommen, einen Riss bekommen. Selbst dann würde die Bahn die Fahrt wahrscheinlich vollständig durchfahren können. Es gibt natürlich einen sehr harten Schlag, den würde man auch spüren. Aber man kennt alte Holzachterbahnen, die auch extrem schlagend sind. Das gehört teilweise auch dazu. Manche mögen das auch gerne, solche unruhigen Bahnen. Was hier passieren könnte, ist halt eine Abbremsung und vielleicht, dass sich irgendein Teil verfängt in den Laufrad. Dann würde man ausbremsen. Das ist passiert ungefähr vor 3-4 Jahren. Das ist passiert in Amerika in einem Six Flags Park. Da hat jemand ein Handy genauso fallen lassen. Das ist genau der Sekunde auf die Schiene kam, als das Rad angerollt kam. Und das Handy wurde wirklich in der Mitte einfach aufgeschliffen, durchgeschliffen und war dann und hat die Bahn zum Anhalten gebracht. Die Bahn Valley dann, also englischer Begriff, sie tailert dann, also sie rollt dann eben einfach im Tal aus und dann werden die Gäste evakuiert. Aber dass eben ein Rad so brechen kann, dann irgendwie so eine Kettenreaktion auslöst, ist de facto unmöglich. Alle Muttern, alle Bolzen, alle doppelt bis dreifach gesichert, weil das dann einfach direkt wegen so einem kleinen Schlag irgendwas eiert, dass die Achsaufhängung irgendwie brechen könnte, ist absolut utopisch unwahrscheinlich.
Gott sei Dank.
Ich lieb's, mit was für einem Fachjargon er das so kommentiert. Ja. Die Achterbahn, die tälert dann, ja, natürlich. Die unruhige Achterbahn, manche Leute mögen das.
Aber das mit dem Handy ist doch irre. Das ist doch genau, ja, die Final Destination Szene. Das Handy fällt genau in dem Moment vors Rad, ja, wo die Bahn ankommt. Ich fand das total irre. Von daher kann man sagen, dass sich der Camcorder so verfängt, vielleicht nicht unrealistisch, aber dass er dann irgendwas, einen großen Schaden anrichtet, ist eher ausgeschlossen. Nummer zwei ist, diese Bügel, die würden nicht so einfach aufgehen. Hab ja schon gesagt, unten an diesen Achterbahnwagen, da sind so hydraulische Schläuche mit irgendeiner Flüssigkeit, die ist auch noch schön rot, das sieht aus wie Blut, was da raustropft, ne? Schön in der Final Destination-Thematik. Und das ist natürlich nicht so. Also es gibt Achterbahnen, die hydraulische Schließsysteme für die Bügel haben, das ist überhaupt nicht unüblich. Aber das ist natürlich niemals nur mit so einem Gummischlauch gemacht, wie wir es da sehen. Das sind dann so doppelt isolierte Stahlschläuche. Und auch das hat Erik noch ein bisschen genauer erklärt.
Früher hatte man aber auch noch eine mechanische Schließung. Man kennt das, wenn man die Bügel runterzieht, hat man so ein Klicken gehört zum Beispiel, so ein Klick, 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 dieses Einrasten. Das war die ganz einfache mechanische Sicherung. Das heißt also hier diese Anlage von Vekoma ist die gebaut, also die Originalanlage im Filmset sozusagen. Die hat auch dieses Klicken eigentlich. Das heißt, wenn selbst der Hydraulikschlauch reißen sollte, würde das Klicken dafür sorgen, dass man eben nicht rausfallen kann. Und das wird auch noch überwacht von einem Sensor, der erst ab dem dritten Klick, dass selbst wenn es mal durch irgendeine Kraftverschiebung irgendwie, dass ich mal so eine Feder kurz lösen sollte für eine Sekunde aufgrund der Krafteinwirkung, würde sie trotzdem nur in das nächste Glied reinspringen. Das habe ich einmal erlebt. Ich habe einmal einen Nachklick gehabt. Das habe ich einmal gehabt bei 1500 Achterbahnen, die ich gefahren bin. Also die Wahrscheinlichkeit dafür ist auch so gering, dass man mit 2 bis 3 Sicherheitsmechanismen halt eben eigentlich alles ausschließt, was irgendwie passieren kann.
Und was auch noch passiert ist, dass die ganz modernen Anlagen beim Rausfahren aus der Station ziehen die diesen Bügel nochmal fest, ne? Also selbst wenn du jetzt irgendwie dich verkrampfst oder irgendwas verrutscht ist, beim Rausfahren drückt es nochmal ein Stück an dich ran. Ich finde das ja teilweise manchmal auch so ein bisschen unangenehm, dass es dann irgendwie so super eng ist. Ja. Aber das dient dann auch nochmal der Sicherheit, dass da wirklich gar nichts passieren kann. Ja, und dann kommt es dazu, dass es einfach immer weiter eskaliert, ja? Die Wagen, die reißen dann plötzlich voneinander ab. Da sagt Erik, das ist auch total Quatsch. Also jeder Achterbahnzug, der hat eine doppelte, teilweise sogar eine dreifache Sicherung. Also selbst wenn dieses Gelenk zwischen zwei Wagen jetzt wirklich reißt, dann haben die da noch Stahlseile dazwischen, wie bei so einem Safety, ne, bei so Boxen, die in Veranstaltungstürmen hängen oder so.
Übrigens auch wie bei meinem Scheinwerfer, der hier eingebaut ist. Der ist auch nochmal mit so einem extra Ding gesichert,
genau,
ja.
Genau, das ist das. Und das haben diese Wagen eben auch. Also das heißt, sie hätten ein bisschen mehr Spiel, aber sie würden die Runde trotzdem noch gemeinsam abschließen. Aber was ja irgendwie so dieser Knackpunkt ist und das, was auch irgendwie am auffälligsten ist, ist, dass dann plötzlich anfangen, die Räder sich zu lösen. Also da drehen sich plötzlich die Schrauben übelst schnell aus diesen Achterbahnrädern raus. Und da kann man erstmal dazu sagen, im Film wird der Fokus natürlich nur auf die Räder gelegt, die auf der Schiene fahren. Ja? Also die lösen sich dann. Aber Achterbahnen, die haben eigentlich mindestens zwei oder drei Rädersets. Du hast nämlich nochmal eins, was 90 Grad von innen oder von außen gegen die Schiene drückt, also so horizontal, damit eben genau das nicht passieren kann, dass der Wagen quasi aus der Bahn rutscht. Also die werden durch dieses Räderset in der Bahn gehalten. Und dann hast du teilweise, gerade wenn du so eine negative Beschleunigung hast, ne, so ein Abheben, hast du nochmal Räder von unten. Also du bist quasi aus drei Richtungen durch Räder an die Bahn gebunden. Ich habe das wirklich Frame für Frame mir angeguckt. Das ist auch in Final Destination so. Also die implizieren jetzt nicht, dass es da nur ein Räderset gibt. Aber dass diese Schrauben sich so ganz schnell rausdrehen, das ist auch totaler Quatsch. Und auch das hat Erik nochmal eingeordnet.
Ist völlig utopisch. Also im Achterbahnwesen werden immer selbstsichernde Schrauben eingesetzt. Das heißt, du hast neben, also von der Mutter ausgehend hast du nicht nur die Schraube, du hast eben eine Dreifachsicherung da drauf, plus nochmal Spinde, die selber absichern. Also es ist für mich, da habe ich leider auch nicht einen genau technischen Einblick in welche Schrauben da jetzt genau verwendet werden. Aber Schrauben brechen, das kann passieren. Ich habe das auch schon mal erlebt, nicht selber, aber von Freunden, die in einem Park waren, wo wirklich eine Schraube irgendwo herkam. Sie wissen nicht genau, wo das herkam. Schrauben können brechen. Aber Schrauben haben immer mindestens genauso eine doppelte bis dreifache Absicherung, dass dann eben trotzdem die Fahrt genauso fortgesetzt werden kann. Und selbst wenn irgendwie die Rolle irgendwo rausfallen sollte, ist das absolut unlogisch, weil das Momentum dort an der Stelle gar nicht dafür einsetzen kann. Also die muss ja in ihrer Spur eigentlich bleiben. Und wenn würde sie die anderen nicht mitbeschädigen, wenn wäre das so gebaut, dass die immer die Flucht verlassen kann.
Aber das ist auch eine absolute Horrorvorstellung, oder? Diese Schraube in der Achterbahn findest.
Ich habe mir das gerade gedacht, so, ja, da taucht plötzlich eine Schraube auf. Woher sie kommt, wissen wir nicht.
Aber fast schon beruhigend, dass es quasi nicht irgendwie so eklatant kaputt ist, dass man schon direkt weiß, wo die Schraube herkommt.
Ja, das stimmt.
Ja, also das Allerschlimmste, was wirklich passieren könnte, ist, dass eben dieses gesamte Konstrukt, das nennt man Boogie, also wo diese drei Rädersets dranhängen, wenn das rausbricht, so, dann wäre das schon ein Problem. Und dann ist noch eine Sache, die passiert, diese Wagen entgleisen. Und das ist natürlich besonders dramatisch, ne, weil die dann teilweise runterfallen und runterstürzen. Und auch da habe ich Erik nochmal gefragt, also wenn jetzt wirklich sowas passiert, dass da so ein Wagenset rausbricht, wäre das denn irgendwie vorstellbar? Auch da hören wir nochmal kurz rein.
So eine Achterbahn kommt sofort ins Schlingern und bremst sich unglaublich schnell aus, weil sie nicht mal die Laufruhe hat. Das heißt, das vordere Fahrzeug würde hin und her wackeln, hatte aber, das erste Fahrzeug hat nicht nur zwei Räderpaare, sondern vier Räderpaare. Und die sind physikalisch so vorgesehen, dass die Achterbahn zumindest noch in der Spur bleibt, um dann diesen Bremsvorgang vorzunehmen. Das heißt, selbst wenn die abgebrochen wären, hätte maximal die Aufhängung ein bisschen absenken können und wäre auf Metall sozusagen, hätte sich ausgebremst. So.
Sehr beruhigend.
Schon, ne?
Ist mir ja noch nie aufgefallen, dass der erste Wagen immer vier Rädersets hat. Mhm. Ich fahre gerne immer vorne und das habe ich noch nicht bemerkt.
Ja, du guckst wahrscheinlich auch nicht drunter, ja, oder?
Nee, natürlich nicht.
Weißt du, wie bei so einem Mietwagen, einmal drumherum gehen und gucken, ja, ob alles gesichert ist. So, jetzt haben wir also gehört, wenn wir das so zusammenfassen wollen, dann kann man sagen, es wird bei einem Bau von Achterbahnen eine mehrstufige Gefahrenbewertung gemacht. Und auch diese ganz unrealistischen Szenarien, die werden damit eingebaut. Ja? Und deswegen gibt es eben diese zweistufigen, teilweise dreistufigen, manchmal vierstufigen Sicherheitsmechanismen, um diese Risiken eben so gering wie möglich zu halten. Aber Erik hat ja von Murphy's Law gesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich, aber wir können ja von Wahrscheinlichkeiten sprechen. Ja? Es gibt trotzdem natürlich immer noch eine minimale Restwahrscheinlichkeit, dass gewisse Szenarien eintreten. Und deswegen habe ich nochmal geschaut und mir reale Achterbahnunfälle angeschaut. Und ich habe fast alle Dinge, die wir in dieser Final Destination-Szene sehen, im echten Leben gefunden.
Das ist ja nicht so beruhigend jetzt auf einmal doch wieder.
Das wäre meine Frage gewesen jetzt, ob sowas schon mal passiert ist. Also ich meine, klar, du kannst es tausendmal sichern, aber wenn jeden Tag tausende Achterbahnen sonst wie oft fahren, dann muss ja irgendwann mal was passieren.
Ich habe euch eine kleine Auswahl mitgebracht. 2007, Expoland Freizeitpark in Japan, das ist so eine Aufrechtachterbahn, fand ich auch crazy, also du stehst da drinne. Die ist gefahren und dort ist tatsächlich, so wie wir es gerade beschrieben haben, die Radachse gebrochen. Und während der Fahrt ist kurz vorm Schluss dieses Radset wirklich rausgefallen, wie bei Final Destination. Also nicht das Einzelrad, krass, sondern dieses Boogie-Ding. Und dann kurz vorm Schluss, ja, die hatte nur noch 25 km/h, ist die aber 45 Grad seitlich in die Schiene abgesackt. Und das Problem war, dadurch, dass die aufrecht drin standen, ist der Kopf von den Leuten quasi auch 45 Grad zur Seite weggekippt und da waren Geländer.
Oh Gott.
Das heißt, die sind dann mit dem Kopf während der Fahrt beim Wegkippen auf das Geländer aufgeschlagen.
Oh.
Und da sind Leute tatsächlich auch gestorben dabei.
Fuck, Scheiße.
Übelst crazy, ja.
Oh Gott.
Und Erik hat aber gesagt, seit diesem Vorfall von 2007 ist Japan eins der sichersten Länder für Achterbahnen. Also ein Kumpel von mir, der hat immer gesagt, jede Regel, die wir haben, die ist mit Blut geschrieben. Und ja, seitdem haben die da krasse Sicherheitsvorkehrungen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Krass, wow.
Es geht weiter, 2013, Freizeitpark Six Flags Over Texas, die Achterbahn New Texas Giant. Da war eine übergewichtige Mexikanerin, die mitgefahren ist. Und das sage ich deshalb so explizit, weil es eine Rolle spielt, weil dieses Bauchfett beweglich ist. Das heißt, dieser Bügel war zu weit eingestellt.
Was?
Dann hatte sie keinen Halt mehr und ist beim ersten Überschlag aus der Achterbahn geschleudert worden.
Oh Gott.
22 Meter tief gefallen, hat mehrere Stützpfeiler getroffen und ist dann auf dem Dach von einem Tunnel gelandet.
Oh, das ist ja ganz, ganz furchtbar.
Ja, und wie bei Final Destination, oder? Es ist übel schlimm. Aber das war einfach so schlimm, weil ich mir gedacht habe, so, weißt du, du guckst diesen Film und denkst, es ist einfach völlig Banane. Dann hörst du, Achterbahnen sind super sicher und sind sie ja auch, ne? Aber dann denkst du, Alter, die Zufälle auf der Welt sind einfach so krank, dass du mit 0,0001%iger Wahrscheinlichkeit halt doch so einen Scheiß hast, der passiert.
Ja, die Stichprobe von Leuten, die Achterbahn fahren, ist halt auch groß.
Ja. Ja.
Also da kann schon auch mal was passieren.
Ja, aber Erik hat das nochmal in einem finalen Ton das nochmal abgeschlossen. Er sagt, das hat häufig mit schlechter Wartung zu tun oder fehlerhaften oder falschen Bauteilen. Und zu 90% ist es menschliches Versagen. Ja? Menschliche Fehler, die eben dann nicht richtig gucken, nicht richtig warten oder Fehlentscheidungen treffen. Deswegen hören wir hier nochmal in das finale Statement von Erik rein und damit können wir das hoffentlich wieder ein bisschen besänftigen, hier eure Stimmung.
Und da haben wir meistens Glück, es passieren in allen Freizeitparks auf der ganzen Welt passieren immer wieder kleine Unfälle, dass die meistens aber halt, wie wenn man einen Blechschaden am Auto hat, nicht schlimm sind, nur kosmetisch sind. Aber alle paar Jahre passiert es mal wieder, dass irgendwas passiert und leider ist das in den Medien dann extrem hochgepusht, weil natürlich das wieder das ganz Besondere ist, die tollen Plätze, wo Menschen Freizeit haben und da passiert was. Aber wenn wir bedenken, wie viele Milliarden Menschen wir weltweit transportieren in Achterbahn- und Freizeitparkfahrgeschäften im Gegensatz zur Straße, wie sicher das Ganze eigentlich ist.
Wie fühlt ihr euch jetzt?
Übelst safe. Übelst safe.
Trotzdem noch safe, ja.
Also, dann müssen wir uns jetzt nur noch verabreden und dann lösen wir ein Ticket für die coole Achterbahn, ja?
Jawohl.
Ja.
Sehr gut.
Cool.
Ich bringe meinen Camcorder mit.
So, ihr zwei, geht ihr gerne baden?
Ja.
Ja.
Ja, jeder liebt baden und im vierten Teil gibt es eine Szene im Pool. Da geht ein Typ schwimmen und der wird dann unten an dem Pool festgesaugt, weil da ist diese Poolpumpe, die da das Wasser irgendwie erneuert und der kommt dann nicht mehr hoch, der bleibt da hängen und diese Poolpumpe erhöht dann eben die Pumpleistung, ne, erhöht den Druck und der Druck steigt so derbe an, dass es dann den Typen durch dieses Pumprohr durchsaugt, die Pumpe explodiert dann natürlich auch und sprudelt dann die Überreste von dem Typen da am Rand von dem Becken auf die ganzen Leute drauf.
Schön. Noch so ein schönes Urlaubsfeeling nach den Achterbahnen.
Genau. Ja, also die Frage ist jetzt, geht denn das? Kann man durch so eine Pumpe durchgesaugt werden? Also erstmal, dass solche Unfälle an solchen Ansaugpumpen passieren, das gibt's natürlich, ne? Ich habe mal geguckt, es gibt jetzt keine Statistik, die genau diese Unfälle erfasst. 2024 sind 411 Menschen in Deutschland bei Badeunfällen gestorben. Die sind eben ertrunken, aber es wird jetzt nicht explizit ausgewiesen, wer jetzt oder wie viele Menschen da an solchen Pumpen gestorben sind. Es kommt sehr selten vor und meistens trifft es leider eben Kinder, weil die haben eben nicht genug Kraft, wenn die an so einer Pumpe dann eben festhängen.
Ja.
Und das geht dann natürlich auch durch die Medien, aber insgesamt ist es sehr, sehr sicher. Also das können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen. An so einer Pumpe festgesaugt zu werden und dann zu ertrinken, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber zurück zur Szene. Also vielleicht erstmal zum Druck. Der Druck steigt ja immer an und im Film sieht man dann auch wieder, wie bei dir, Anne, mit dem Laser, da die Einheit, ne, wie groß der Druck ist. Und der Druck steigt in diesem Rohr irgendwann auf 160 PSI als Maximum an. Ja, PSI, das sind Pounds per Square Inch und das ist wieder so eine unmögliche imperiale Nonsens-Hokus-Pokus-Einheit von den Amerikanern. Furchtbar. So, und diese 160 PSI, das entspricht ungefähr 11 Bar. Und ein Bar entspricht ungefähr dem Atmosphärendruck, dem wir die ganze Zeit ausgesetzt sind. Also könnte man meinen, dass 11 Bar schon ziemlich viel sind und ja, das ist es auch. Also wer schon mal tauchen war oder auch im Schwimmbad schon einfach mal ein bisschen abtaucht, dem ist bestimmt aufgefallen, dass selbst wenn man nur einen Meter tief taucht oder so, steigt der Druck auf den Ohren schon an. Also das wird dann schon unangenehm. Und die Daumenregel ist, dass alle 10 Meter unter Wasser der Druck um ein Bar ansteigt. Das heißt, 160 PSI entspricht ungefähr dem Druck, den man ungefähr in 100 Meter Wassertiefe spürt. Weil
Das ist mega viel.
Ja.
Also ich habe ja so einen DLRG-Schein und muss da jedes Jahr, oder muss nicht, ich glaube, alle 2 Jahre muss man, aber wir machen es hier irgendwie jedes Jahr, nur so eine kleine Auffrischung irgendwie machen und ich bange so jedes Mal um meine Ohren, wenn ich hier auf 3,40 tauchen muss. Und das finde ich nämlich schon viel.
Ja, ja, ja.
Also ja, 11 Bar.
Ja, ist es, genau. Und wenn wir jetzt annehmen, dass das Rohr einen Durchmesser von 20 Zentimeter hat, dann kann man die Kraft ausrechnen, die da auf seinen Hintern wirkt, auf die Haut. Und das wären...
Das hast du nämlich noch gar nicht gesagt. Er wird ja mit seinem Arsch angesaugt.
Genau,
ja?
Er wird, genau. Also in der Szene sitzt er dann quasi am Boden und das sieht man leider nicht, wo das genau hängt. Aber nehmen wir mal an, die eine Arschbacke hängt halt an diesem Rohr da fest. Und wenn wir annehmen, dass das Rohr so einen Durchmesser von 20 Zentimeter hat, dann sind das ungefähr 35.000 Newton, die da bei diesem Maximalwert von der Pumpe da an dem ziehen. Und das ist schon ordentlich. Das ist so, als würden 3,5 Tonnen auf dieser kleinen Rohrfläche stehen. Das ist schon echt viel.
Wow.
Aber die Haut ist übelst stabil und die könnte das aushalten. Also gesunde Haut reißt bei ungefähr 100 bis 200 Bar.
Echt, ja?
Ja, ja, ist übelst viel. Ich hab mich da auch gewundert, aber ja, die Haut scheint stabil zu sein. Das Problem ist aber, wenn er da schon eine Verletzung hätte. Also wenn er da so einen kleinen Riss, was auch immer, da hat, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Haut reißt und das Gewebeinnere dann von dieser Pumpe tatsächlich rausgesaugt wird. Weil sobald man da einmal einen Zugang hat, saugt es tatsächlich raus.
Also hat er wahrscheinlich einfach keinen intakten Po mehr.
Genau, wahrscheinlich.
Muss man mal so sagen, wie es ist.
Das haben wir wissenschaftlich herausgefunden.
Genau, Kratzer am Arsch.
Ja.
Was die Pumpe aber nicht schaffen würde, wären die Knochen. Also das weiche Gewebe könnte die tatsächlich da raussaugen, aber Knochen schafft sie dann eben nicht. Anne, du hast schon gesagt, wenn du 3,5 Meter tief tauchst, dann tut es schon weh. Habt ihr einen Tauchschein oder wart ihr schon mal tauchen?
Nee, nur so.
Nee, ich habe Angst vor tiefem Wasser.
Oh krass, okay, wow. Ja, Tauchen fetzt übelst. Ich habe auf Sri Lanka mal einen Tauchschein gemacht und das war übelst cool. Und da bin ich, glaube ich, auch 15 oder 16 Meter tief durften wir da tauchen so. Das war schon ganz schön cool. Ja,
wow.
das war geil. Und bevor man so mit diesen ganzen Sauerstoffflaschen und so getaucht ist, gab es ja diese Helmtauchanzüge. Also die mit diesen großen Stahlglocken und so,
ja,
ne? Mhm. Und da war ja die Luftversorgung über so eine Pumpe an der Wasseroberfläche, ne? Da war also ein Schlauch oben am Helm und der hat quasi den Druck innerhalb dieses Anzugs eben hochgehalten oder beziehungsweise den äußeren Druck irgendwie ausgeglichen. Und da sind echt krasse Unfälle passiert. Da kam es nämlich zu dem sogenannten Squeeze. Das ist passiert, wenn die Pumpe ausgefallen ist, der Schlauch irgendwie einen Knick oder einen Riss hatte oder wenn so ein Ventil blockiert hat. Und wenn der Taucher dann in großen Tiefen war, also die sind da bis zu 90 oder 100 Meter tief getaucht mit diesen Anzügen, und wenn da plötzlich irgendwie dieser Druck sehr, sehr schnell abfällt in diesem Anzug, dann werden die Leute da tatsächlich zerpresst und die kommen dann tatsächlich als Brühe oben aus diesem Taucheranzug raus.
Boah, scheiße. Ja.
Das ist echt krass. Und die Mythbusters, die haben das tatsächlich nachgestellt. Ich zeige euch mal ein Video. Die haben das mit so einem Ballistik-Dummy gemacht. Kennt ihr diese Ballistik-Dummies? Die sind so, das sind so durchsichtige Leute mit so Knochen und Zeug drin. So, ich packe euch das mal hier in den Chat. Also da haben die auch so ein Dummy in das Wasser runtergepackt. Ich weiß nicht, in welcher Tiefe das ist, aber man sieht, was da passiert.
Ready in 3, 2, 1.
Oh, wow, diese Suppe läuft raus. Ja. Immer einmal komplett in den Anzug. Oh Gott, der Kopf zerplatzt. Gehirn und Blut und Matsch fließen durch dieses Guckloch.
Also es ist einfach nur noch rot in diesem Fenster vom Helm.
That's crazy! I can't believe it.
Genau, also dieser Helm, der wird total geflutet mit diesem Zeug. Oh, es ist echt krass. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als in so einem Pool, ne, weil da die Kraft natürlich von allen Seiten auf den ganzen Körper wirkt und weil die Fläche einfach größer ist. Aber das geht. Also wenn der Druck da so hoch ist, dann wird man tatsächlich da auch zerpresst und dann ist das tatsächlich passiert. Es gab aber noch einen anderen krassen Unfall und zwar den Biford Dolphin Accident. Der ist 1983 passiert und Biford Dolphin, das war eine Bohrinsel in der Nordsee, wo die so Bohrungen bis in der Tiefe von 200 Meter gemacht haben. Und dann mussten die Arbeiter in so einer Taucherglocke runter auf den Meeresgrund. Die sind dann aus dieser Taucherglocke rausgegangen, haben da irgendwie ihr Zeug gemacht und sind dann wieder zurück. Und damals haben die in der Tiefe von 80 Meter gearbeitet. Da gab es also einen Druck von 9 Bar. Und innerhalb von dieser Taucherglocke ist der Druck eben genauso groß wie außen, damit die sich da eben an diesen Druck gewöhnen und dann einfach raus ins Wasser können und können da ihr Zeug machen. Und das heißt auch, schon auf der Bohrinsel leben die in so einer Druckkammer, um sich eben da die ganze Zeit diesem hohen Druck auszusetzen, dass sie nicht ständig wieder dekomprimieren und so, weil das dauert eben sehr, sehr lang, mehrere Tage eben. Ja, das Problem ist nämlich, wenn man diesen Druck dann sehr plötzlich verringert, von 9 auf 1 Bar beispielsweise, dann kriegt man die Taucherkrankheit oder Dekompressionskrankheit. Da bilden nämlich die Gase im Blut, beispielsweise Stickstoff, eben Blasen und das kann eben sehr, sehr schnell zum Tod führen. Und jetzt ist auf dieser Bohrplattform Folgendes passiert. Also 2 Taucher kamen in dieser Taucherglocke zurück zu der Bohrinsel, zu dieser Dekompressionskammer, wo eben auch 9 Bar eben herrschen. Und die docken dann an und von außen gibt es noch 2 Leute, die dann darauf achten, dass das mit den Schleusen alles ordentlich funktioniert. Und 2 Leute haben in dieser Dekompressionskammer eben geschlafen. Und die haben dann immer die Schichten gewechselt. Und die beiden Taucher kamen also aus der Glocke in die Kammer über diese Schleuse. Überall 9 Bar, außen 1 Bar. Ne? Und einer der beiden kam jetzt eben in die Kammern rein und der andere wollte noch diese Luke richtig verschließen. Währenddessen, der die aber noch nicht zu hatte, hat einer von den beiden außen aber schon diese Glocke von dieser Schleuse abgetrennt. Das heißt, es kam sehr, sehr plötzlich zu einem krassen Druckabfall von 9 auf 1 Bar. So, und alle 4 Taucher in dieser Kammer sind quasi sofort gestorben. Also, weil die Gase im Blut haben sich sofort ausgedehnt, die Blutgefäße, die inneren Organe sind irgendwie zerstört worden. Und die Autopsien von denen haben ergeben, dass das Fettgewebe in die Lunge und die anderen Organe reingepresst worden ist. Ey, wie krass, ne? Und am schlimmsten hat es dann aber diesen Taucher getroffen, der an der Luke stand und die gerade zumachen wollte, weil die war ja noch so ein kleinen Spalt auf. Das war so ein Spalt, der war 20 Zentimeter oder so. Das war
oder auch ganz, so ganz wenig. Rausgesucht.
Genau, den hat sofort an diese Luke da rangepresst, ne? Und dabei hat er sich verletzt und die inneren Organe sind durch diesen schmalen Spalt quasi rausgesplattert worden.
Ausgesaugt worden.
Richtig krass. Und dann hat es den auch noch in der Mitte so gefaltet und hat den Rest von ihm hinterhergezogen. Also der Typ ist quasi, das, von dem war eigentlich nichts mehr übrig, den hat er richtig schön rausgesprudelt, wie man es in dem Film sieht. Also echt übel.
Ich meine, bei denen war es jetzt komplett um sie rum, ne? Das ist jetzt nicht so punktuell und es ist auch nicht graduell passiert, sondern instantaneous, ne? So von jetzt auf gleich.
Ja.
Aber
genau.
Schon ähnlich.
Ja.
Krass.
Es ist übelst abgefahren. Also das ist, glaube ich, eine der übelsten Arten zu sterben. Es ist echt eklig. Aber um nochmal positiv rauszugehen, im Schwimmbecken kann euch eigentlich nichts passieren.
Ich habe mir dann auch gedacht beim Gucken der Szene, welche Pumpe von einem Pool muss denn diese Leistung fahren? Du sollst ja nur das Wasser umwälzen. Du sollst ja nicht, weißt du, das mit einmal ausschlürfen. So.
Ja, ja, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Also 11 Bar machen Poolpumpen auf jeden Fall nicht. Also das ist schon eine übelst krasse, das ist schon eine echt krasse Hochleistungspumpe und das hat man an Swimmingpools gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was die da für maximale Leistung haben. Genau, wofür auch. Also da geht es ja nur darum, so ein bisschen Wasser umzuwälzen. Ja. Da passiert sowas eigentlich nicht. Also Leute, keine Panik, aber auf einer Bohrinsel arbeiten, oh, 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 gefährlich.
So ihr Lieben, als wir uns dazu entschieden haben, diese Folge zu machen, habe ich mir gedacht, ja, was soll das werden? Wir suchen uns die krassesten Szenen raus, dann lachen wir alle ein bisschen drüber und dann gibt's hier das Stinktier. Aber holy shit, nach dem, was wir jetzt gehört haben, mit diesen ganzen Real-Life-Vorfällen, ich bin gespannt, was würdet ihr Final Destination geben auf unserer Tierskala von Stinktier bis Delfin?
Also ich würde sagen, Annes Teil hat das so ein bisschen relativiert. Also ja, es passieren echt krasse Unfälle und gerade bei diesen Achterbahnen, da sind ja unabhängig voneinander quasi diese Sachen irgendwie passiert und auch die Nummer mit dem Druck würde funktionieren. Ich würde zur Q tendieren tatsächlich. Mhm,
für die Mitte sozusagen.
Zwei von drei Sachen mehr oder weniger realistisch, nicht so wie im Film, aber grundsätzlich vorstellbar. Aber die Nummer mit dem Laser, naja. Naja. Also Q von mir.
Ich habe sowas Ähnliches gedacht gerade. Also ich habe eher gedacht Katze oder Kaninchenkauz, weil ja, also es gibt auch im realen Leben krasse Unfälle, die auch aus bestimmten Zufällen passiert sind, aber ja nicht in diesem Maße wie bei Final Destination. Mhm. Also nicht so, dass irgendwie 10 Dinge nacheinander, wir haben am Anfang es ja gesagt mit dieser Rube Goldberg-Maschine, dass da 10 Sachen nacheinander genau stimmen müssen, damit dann dieser eine Tod passiert. Also so ist das ja zum Glück, muss man sagen. Zum Glück ist das nicht so.
Deswegen, was wäre dein finales Urteil?
Bei der Kuh wäre ich vielleicht auch, aber ich hätte jetzt eher schon Kaninchenkauz gesagt.
Okay.
Noch ein Lower.
Na gut, ich bin einfach zu hyped, weil ich einfach diesen Goa-Faktor liebe. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil alles, was im echten Leben da passiert, das ist natürlich wirklich schrecklich. Und da sind
ja
Menschen betroffen. Also da muss man jetzt wirklich differenzieren zwischen, Horrorfilm ist ja zum Spaß da. Und da macht man sich auch nicht über solche Unfälle lustig, sondern der Horrorfilm soll uns ja in dem Moment triggern und nicht sich über Opfer von irgendwelchen Sachen lustig machen. Aber ja, vielleicht nimmt da trotzdem mein Hang zum Morbiden ein bisschen über hier. Deswegen, Anne, erdest du mich gerade und ich würde sagen, die Mitte ist auf jeden Fall eine gute Richtung und dann würde ich dir jetzt sogar fast zustimmen und sagen, dann lass uns doch den Kaninchenkauz nehmen, das ist das dritte Tier von unten und dann können wir doch aus der Nummer ganz gut rausgehen, dass wir sagen, es gibt ähnliche Situationen, die sind schlimm genug, aber so brutal und so in Kombination wie bei Final Destination ist es nicht. Geht ihr damit?
Jawohl.
Sehr gut. Dann gibt es für Final Destination, das Franchise von Wissen hinter den Kulissen, ganz offiziell dieses Gütesiegel.
Übrigens Premiere, oder? Den Kaninchenkauz hatten wir noch nicht.
Das habe ich mich auch gerade gefragt. War das der erste Kaninchenkauz?
Ja, ich glaube, es war der erste Kaninchenkauz.
Ich glaube, ja. Mhm. Schön. Dann haben wir das auch mal benutzt. Gut, Anne, du kriegst eine Schonfrist. Nächster Horrorfilm dann erst wieder zu Halloween, okay?
Puh, Glück gehabt.
Gut, dann bleibt uns an dieser Stelle nur zu sagen, alle ihr, die ihr uns zuhört, schön, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns sehr, wollen auch ganz herzlich die begrüßen, die jetzt nach unseren Koops neu dazugekommen sind. Wir sehen euch. Wir haben uns sehr gefreut darüber, dass es einen Anstieg in den Listens hier bei unserer Star Wars-Folge gab. Also, wenn euch das heute gefallen hat und Star Wars auch, dann haltet uns die Treue und lasst uns gerne 5 Sterne da. Bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns über positive Bewertungen, auch Kommentare. Also wenn euch das irgendwie was gegeben hat heute, dann lasst es uns wissen. Wir lesen das sehr gern.
Und wenn ihr uns einen kleinen Kaffee spendieren wollt, dann könnt ihr auf unserer Ko-fi-Plattform vorbeigucken und uns eine kleine Spende da lassen. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen.
Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt vom Podcast hören, dann nochmal die Empfehlung, Annes Zweit-Podcast.
Yay!
Ich sage mit Absicht Zweit-Podcast.
Kleines Nebenprojekt.
Ja, den könnt ihr euch jetzt noch direkt in der ARD-Audiothek anhören. Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Yes!
Dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören, ihr Süßen. Passt auf euch auf, fahrt nicht hinter Holzbaumstammtransportern. Ja. Und gehabt euch wohl.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.